Ja, guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Ich habe ein paar Fragen an euch mitgebracht zu Beginn. Hast du deinen Platz in dieser Welt gefunden? Fühlst du dich zu Hause, da wo du bist? Deine Arbeit macht dir Freude, deine Familie ist toll, in deiner Gemeinde hier fühlst du dich wohl. Alles kann eigentlich so bleiben, wie es ist. Es gibt keinen Grund, irgendwie was zu ändern oder auf was anderes hinzuleben. Siehst du so dein Leben? Oder fühlst du dich manchmal völlig fehl am Platz? Weißt gar nicht so richtig, wo du hingehörst? Irgendwie ist dein Leben so okay, aber so richtig ankommen kannst du nicht. Du sehnst dich nach Veränderung, du sehnst dich irgendwie nach mehr und weißt vielleicht gar nicht so richtig nach was. Wenn das bei dir so ist, dann stehst du damit nicht allein da. Gott schenkt uns in seinem Wort eine eindeutige Erklärung, warum wir uns so fühlen. Eigentlich noch mehr, er gibt uns einen guten Grund, warum wir uns auf dieser Erde nie ganz zu Hause fühlen sollten. Warum es wichtig ist, dass wir eine Sehnsucht nach mehr haben, weil Gott gibt uns eine klare Platzanweisung und darum soll es heute in der Predigt gehen. Der Predigttext, den ihr gleich auch hier vorne seht, der steht in Philipperbrief in Kapitel 3 und unmittelbar vor den Versen, die wir heute anschauen, spricht Paulus davon, dass er sich nach dem Siegespreis ausstreckt. Er jagt dem Ziel nach, nämlich der Teilhabe an der himmlischen Welt. Diese Verse sind relativ bekannt. Leider habe ich keine Zeit, die alle mit euch anzuschauen, auch wenn sich das ganz sicher lohnen würde. Aber mit seinem eigenen Zeugnis im Hintergrund wendet sich Paulus jetzt mit einer Anweisung an die Gemeinde in Philippi. Und dort steigen wir in den Text ein. Ich lese Philippa 3, die Verse 17 bis 21 nach der Luther-Übersetzung. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ja, ich möchte diesen Text heute mit euch anschauen in 4 Abschnitten, und zwar gute Vorbilder, schlechte Vorbilder, unsere Heimat und unsere Erwartung. Und wir starten mit gute Vorbilder in Vers 17, den lese ich noch einmal. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus spricht im Philipperbrief viel über Ethik, über richtig und falsch und auch in diesem Abschnitt macht er deutlich, wie die Christen leben sollten. Allerdings macht er das jetzt nicht, indem er 1000 ethische Regeln aufstellt oder die 10 Gebote zitiert, sondern er gibt einen anderen Maßstab. Er sagt, nehmt mich und andere zum Vorbild. Ja, gerade hat er noch gesagt, wie er sein Leben lebt, worauf er sich ausrichtet. Und jetzt sagt er, dass die Christen in Philippi das eben genauso machen sollen. Ich finde, das hört sich erstmal ein bisschen überheblich an, wenn man das liest. Manche übersetzen auch mit, folgt mit mir gemeinsam nach. Und das kann sich dann auf Jesus beziehen. Aber so oder so spricht Paulus ziemlich deutlich davon, dass wir uns Menschen als Vorbilder suchen sollen. Und er bezieht sich da auf jeden Fall auch mit ein. Allerdings hat er ja auch schon im Absatz vorher erklärt, dass er selbst noch auf dem Weg ist, dass er das Ziel noch nicht ergriffen hat. Er macht klar, dass man sich ihn zum Vorbild nehmen soll, insofern er selbst Jesus nachfolgt. Jesus arbeitet selbst mit diesem Prinzip der Vorbilder. Wir sehen das zum Beispiel, als er seinen Jüngern die Füße wäscht und danach sagt, tut dasselbe. Er lebt vor und macht sich selbst zum Vorbild. Und mit diesem Prinzip sind wir doch alle auch irgendwie vertraut, oder wir suchen uns auch Vorbilder, denen wir nacheifern. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es schön und gut ist, ein gutes Ratgeberbuch zu lesen. Aber oft bleibt es irgendwie bei netten und inspirierenden Gedanken und hat mit meinem Leben wenig zu tun. Da, wo uns etwas vorgelebt wird, da wird es lebendig, greifbar, konkret und darin liegt eine Kraft, die es uns möglich macht, Dinge auch selbst dann umzusetzen. Und deshalb spricht Paulus hier davon, dass wir eben den Vorbildern nacheifern sollen. Welche Vorbilder haben wir denn heute? Wir leben in einer Gesellschaft, die immer säkularer wird, und gerade da brauchen wir gute Vorbilder. Wir brauchen Eltern, die ihren Kindern den Glauben vorleben. Aber auch nicht alle haben das Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Umso mehr brauchen wir gute Vorbilder in der Gemeinde. Hast du Leute in dieser Gemeinde, an denen du dich orientierst? Ich meine damit jetzt nicht so blindes Hinterherlaufen, sondern das Leben anschauen und das Gute kopieren. Was macht diese Vorbilder aus? Was macht sie besonders? Was ist es, was du besonders bewunderst und was du nachmachen möchtest? Ich glaube, eine ebenso entscheidende Frage ist, wo und für wen bist du denn Vorbild? Sind wir solche Personen, die anderen ein gutes Beispiel geben? Ist uns bewusst, welche Rolle wir in der Gemeinde einnehmen für die Kinder, für die jüngeren Menschen, für die auch nicht mehr ganz so jungen Menschen? Gerade wenn man hier in einer Leitungsposition ist oder hier vorne auf der Bühne steht, dann schauen die Leute ganz genau hin. Und das Blöde ist, dass die Leute nicht nur dann hinschauen, während man hier vorne steht. Sie beobachten dich, sie erkennen, glaube ich, auch relativ schnell, ob du das lebst, was du erzählst. Für mich ist es manchmal schwer zu ertragen, besonders in meiner Gemeinde, weil ich selbst noch so viele Baustellen im Leben habe und dann steht man hier vorne so auf dem Präsentierteller. Ich erzähle deswegen in meinen Predigten auch gerne mal davon, was ich so für Fehler mitbringe, damit auch ja keine falschen Erwartungen geweckt werden. Keine Sorge, ihr hört davon heute auch ein bisschen was. Ja, gute Vorbilder verheimlichen auch ihre Schwächen nicht und das macht Paulus auch nicht. Auch Vorbilder brauchen letzten Endes ein Vorbild und wir alle sind noch auf dem Weg. Und letztendlich folgen wir Jesus nach, von dem wir zum Glück ganz viel wissen, wie er sein Leben gelebt hat. Und das dürfen wir voller Freiheit tun. Aber es gibt eben auch schlechte Vorbilder, abschreckende Beispiele. Und das verschweigt uns Paulus hier nicht. Ich lese die Verse 18 bis 19 nochmal. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Ja, anscheinend hat Paulus schon öfter von den schlechten Vorbildern erzählt, aber er gibt dem Ganzen jetzt nochmal Nachdruck, indem er schreibt, dass er das unter Tränen schreibt. Es ist ihm wirklich wichtig, dass die Philipper verstehen, was diese schlechten Vorbilder ausmacht und wie sie auf keinen Fall leben sollten. Wir wissen nicht ganz genau, wen Paulus hier meint. Es könnten Außenstehende sein, aber auch Leute in der Gemeinde. Aus dem restlichen Buch, aus dem Kontext, könnte man vermuten, dass Paulus von den Personen spricht, die einen großen Wert auf die Einhaltung der jüdischen Gesetze legen, die ihre Erlösung weiterhin, also auch nach dem Leben von Jesus, in der Gesetzlichkeit suchen. Zum Teil sind es Juden, zum Teil sind es Leute, die auch an Jesus glauben, aber das Gesetz irgendwie weiter über alles stellen. Und Paulus nennt diese Personengruppe, also diese schlechten Vorbilder, Feinde des Kreuzes Christi. Sie lehnen die Erlösungstat von Jesus am Kreuz ab und damit auch das Heil, das Jesus ihnen bringt. Und diese Ablehnung ist zum einen theologisch, also indem sie sagen, dass es außer Jesus oder statt Jesus noch was anderes braucht. Aber man kann das Kreuz auch ablehnen, indem man im Alltag so lebt, als hätte das Kreuz keine Kraft. Entweder indem man wieder das Gesetz über alles stellt, oder auch indem man die Kosten unterschätzt und ungehemmt weitersündigt. Paulus beschreibt diese Feinde des Kreuzes mit drei so eingeschobenen Nebensätzen nochmal genauer. Die möchte ich jeweils ganz kurz anschauen. Ihr Ende ist die Verdammnis. Das griechische Wort für Ende ist Telos. Und Telos beschreibt nicht so ein Ende, das irgendwie auf einen zukommt und wo man keinen Einfluss hat, sondern Telos beschreibt ein Ziel, etwas, auf das man zulebt. Diese Feinde des Kreuzes leben auf ihre Verdammnis zu. Sie verstehen nicht, dass ihr Arbeiten, ihr Ringen um das Gesetz, ihre ganze Ausrichtung letztendlich in ein böses Ende führt. Ihr Gott ist ihr Bauch. Als ich diese Aussage das erste Mal gelesen habe, dachte ich direkt so an so Ausschweifungen. Also das Wichtigste ist die eigene Gefühlswelt, das, was man sich wünscht, wonach einem ist. Und ich könnte das auf jeden Fall verstehen und kenne das von mir sehr gut. Es gibt Momente, da sagt mein Bauch, ich will Schokolade. Und dann ist es fast egal, was außenrum wichtig ist. Und diese Bedeutung könnte man hier verstehen, aber die meisten Ausleger sagen, okay, eigentlich ist hier wahrscheinlich etwas anderes gemeint. Und zwar gehen die meisten davon aus, dass Paulus sich hier wieder auf die jüdischen Gruppen bezieht und dass sie ihren Bauch insofern zum Gott machen, durch ihre Speisevorschriften. Durch ihr Verhalten gehen sie davon aus, dass ihr Bauch sie erlösen kann, einfach indem dort nie etwas Verbotenes oder Falsches hineingelangt. Und auch der letzte Nebensatz, der passt dann wieder dazu, bezieht sich auf diese jüdischen Vorschriften. Ihre Ehre ist in ihrer Schande. Das Wort Schande kann hier das Wort für den Intimbereich des Menschen sein. Paulus sagt eigentlich, eure Beschneidung ist euch wichtiger als alles andere. Ihr sucht eure Ehre nicht bei Gott und seiner Vergebung, sondern in einer kleinen Änderung in eurem Schambereich. Das ist mehr als paradox und so stellt Paulus das hier auch dar. Er macht es schon fast spöttisch, um den Philippern klarzumachen, wie unglaublich naiv diese Vorstellung ist, dass die Beschneidung uns Ehre verschaffen kann. Genau, und diese drei Nebensätze, die stehen im Griechischen tatsächlich als so Einschübe und sind einem Hauptsatz untergeordnet. Und dieser Hauptsatz heißt, die Feinde des Kreuzes sind irdisch gesinnt. Die irdische Gesinnung beinhaltet diese drei Einschübe, die wir uns gerade angeschaut haben. Was bedeutet das denn für uns heute, wenn wir irdisch gesinnt sind? Die Gesinnung beschreibt ja sowas wie die eigene Ausrichtung, das, an was man sich orientiert, was im Zentrum des Lebens steht. Und diese irdischen Dinge sind jetzt nicht nur das, was Menschen suchen, sondern es ist so die ganze Kraft des Lebens, das, was die Menschen vorwärts treibt. Ich glaube, es geht nicht so sehr um die alltäglichen Dinge, die man halt irgendwie erledigen muss, sondern darum, dass Menschen das Irdische in den Mittelpunkt des Lebens stellen. Es gibt kein Ziel im Leben als nur das Leben selbst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir überall in unserer Welt sehen. Es gibt keine absolute Moral mehr. Überall heißt es, mach aus deinem Leben, was du aus deinem Leben machen möchtest. Genieß dein Leben. Und selbst wenn sich Menschen für andere Menschen einsetzen, steht oft so das eigene Wohlgefühl dabei im Mittelpunkt. Man macht es sich in diesem Leben gemütlich, weil irgendwann ist es ja sowieso vorbei. Es gibt überhaupt kein Ziel mehr darüber hinaus. Und das ist das, was die Feinde des Kreuzes hier ausmacht. Und leider sehe ich das auch bei uns Christen, auch bei mir oft. Warum leben wir genauso? Wo heben wir die Gesetzlichkeit über alles? Wo ist es uns wichtig, dass Dinge korrekt laufen, dass wir einen guten Eindruck machen? Es gibt auch in meinem Leben viele Momente, in denen ich denke, dass mein Leben doch eigentlich ganz gut ist, dass ich selbst alles im Griff habe. Hier kommen auch wieder die Ausschweifungen zum Zug, auch wenn die vorher nicht gemeint waren, sind die auch Teil einer irdischen Gesinnung. Wenn ich meinen Genuss und meinen Spaß über alles stelle, will ich wirklich, dass mein Bauch in diesem Sinne mein Gott wird? Ich war ziemlich beschämt, als ich darüber nachgedacht habe. Ich habe einen so großen und herrlichen Gott an meiner Seite und mache trotzdem diese vielen kleinen weltlichen Dinge zu meinen Göttern. Wo suchst du dein Lebensziel, deine Sicherheit? Wir merken es oft erst, wenn es droht, dass wir Dinge verlieren, wie sehr wir daran hängen. Ich habe noch ein Beispiel aus meinem Leben. Eines meiner Lebensziele ist zum Beispiel schon lange, dass ich gerne eine Familie gründen würde. Ich hätte gerne einen Mann und am besten eine ganze Kinderschar. Und dieser Wunsch an sich ist ja auch nicht schlecht oder falsch. Aber ich muss mich fragen, was ist denn meine Intention dahinter? Bin ich vielleicht davon überzeugt, dass ich mit einer Familie endlich im Leben angekommen bin? Dass ich dann vollkommen glücklich bin, dass mein Leben dann endlich perfekt wird. Natürlich würde ich das so nie denken oder sagen. Schließlich weiß ich, Menschen sind unperfekt und eine Familie bringt ganz eigene Probleme mit sich. Aber was sagt denn mein Herz dazu? Im Endeffekt, wenn ich ehrlich zu mir bin, hoffe ich doch genau darauf. Ich hoffe darauf, dass ich dann meinen Platz im Leben endlich gefunden habe. Was ist es bei dir, deine irdische Gesinnung? Auch der Wunsch nach einer Familie, nach einem perfekten Job, nach mehr Geld, mehr Freiheit, vielleicht nach der Weltreise, um endlich zu sich selbst zu finden. Wo bist du irdisch gesinnt und wo willst du hingehören? Wir suchen unseren Platz in dieser Welt und genau das ist das Problem, wie wir jetzt weiter im Text sehen. Das ist mein dritter Punkt, unsere Heimat. Ich lese nochmal Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Ja, an dieser Stelle ändert sich die ganze Grundstimmung in unserem Text. Die Sätze waren vorher so ein bisschen hakelig mit den ganzen Einschüben und so, und hier wird es jetzt fast poetisch. Und Paulus sagt, dass ich falsch liege, wenn ich meinen Platz auf dieser Welt suche. Wir sind Bürger des Himmels, wir gehören nicht hierher, sondern an einen anderen Ort. Dieses Wort Bürgerrecht ist ein staatsrechtlicher Begriff, der im Neuen Testament tatsächlich nur an dieser Stelle vorkommt. Aber der Begriff war den Christen aus Philippi sehr vertraut. Sie kannten nämlich das römische Bürgerrecht. Paulus hatte dieses römische Bürgerrecht, aber viele, insbesondere der Judenchristen, hatten dieses Bürgerrecht nicht und waren damit in Philippi, einer römischen Kolonie, immer irgendwie Bürger zweiter Klasse oder auch Fremde. Aber dieses römische Bürgerrecht verliert jetzt seine totale Wichtigkeit neben diesem Pass zum Himmel sozusagen. Unsere Heimat ist nicht hier. Hier steht, wir sind Bürger des Himmels, wir haben das Bürgerrecht, das ist jetzt schon Realität. Wir gehören der Ordnung der himmlischen Welt an. Und es gibt in der Bibel oft diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Also schon jetzt gehören wir zum Himmel, aber irgendwie leben wir dort noch nicht. Wir sind auf der Durchreise auf dieser Welt. Und diese gefallene Welt, in der wir sind, ist nicht der Grund und auch nicht das Ziel unserer Existenz. Was ist denn dieser Himmel, zu dem wir gehören? Der Himmel, der wird von Paulus hier spezifiziert, und zwar als der Ort, von dem Jesus kommen wird. Er ist derjenige, zu dem wir eigentlich gehören. Wir gehören nicht an so einen seltsamen, fernen, mystischen Ort namens Himmel, sondern wir gehören zu einer Person. Wir gehören zu unserem Herrn und Retter. Und das macht auch deutlich, wer dieses Bürgerrecht besitzt. Das sind nämlich die Leute, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben und seine Rückkehr auch erwarten. Wie leben wir jetzt also als Bürger des Himmels, wenn wir doch noch hier sind? Wir folgen dem Vorbild von Jesus und seinen Nachfolgern. Wir legen unsere irdische Gesinnung ab, indem wir uns erinnern, wo wir hingehören. Das sind ja zwei Sachen, die ich gerade schon erklärt habe. Aber das ist beides sehr viel einfacher, wenn wir wissen, wenn wir daran denken, wo unser eigentlicher Platz ist. Dass wir Bürger des Himmels sind, hat aber auch noch eine ganz weitere praktische Bedeutung für unser Leben hier. Wir brauchen gar nicht erwarten, dass wir hier vollkommen ankommen. Wir sind und bleiben Fremde in dieser Welt. Und wir wollen diese Fremde nicht zu unserer Heimat machen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht wohlfühlen dürfen. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber wir sollten letztendlich nicht vollständig zur Ruhe kommen. Wir sollten es uns nicht gemütlich machen. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Begriff gehört, den ich richtig mag. Ich weiß leider nicht mehr wo. Das ist der Begriff der heiligen Unruhe. Wir sollten nach mehr streben als dem Irdischen, weil das eben keinen Bestand hat. Und wir sollten uns auf den falschen Sicherheiten dieser Welt nicht ausruhen, weil die Vollendung werden wir hier nicht erleben. Der Sieg ist jetzt noch nicht da, aber er ist uns versprochen. Und ich finde, das befreit von so einem unnötigen Druck, weil ich selbst mache mir manchmal Gedanken, ob ich hier irgendwie was verpasse in dieser Welt, ob ich an meiner Bestimmung vorbeilaufe, weil eben nicht alles perfekt läuft. Aber wir brauchen uns nicht dafür verdammen, wenn Dinge nicht gelingen, weil wir wissen, dass das hier noch nicht das Ende und das Ziel ist. Bedeutet das dann, dass wir Weltflucht betreiben, wenn wir uns diesem himmlischen Bürgertum zuwenden? Ich glaube, nein. Paulus sagt zum Beispiel ja auch, dass wir Jesus aus dem Himmel erwarten. Es gibt auf dieser Erde noch etwas zu tun. Für uns, aber auch für Jesus, sonst wird er nicht kommen. Wir dürfen uns in der Welt einsetzen und voll reingeben, mit der Perspektive, dass das noch nicht alles ist. Letztendlich hat unser Bürgertum noch eine ganz besondere Auswirkung. Wir erwarten etwas und jemanden, und das habe ich in meinem letzten Punkt zusammengefasst, unsere Erwartung. Ich lese nochmal die Verse 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir haben eine hoffende Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Und dieses angespannte Warten ist ein wichtiger Teil des christlichen Lebens. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Und Jesus kommt als Heiland wieder. Jesus bringt der Welt das endgültige und nicht nur irdische, sondern das himmlische Heil. Wartest du auf die Wiederkunft Jesu? Bist du darauf vorbereitet? Freust du dich drauf? Hast du vielleicht Angst davor, weil es da noch was zu klären gibt? Dann möchte ich dich ermutigen, das aus dem Weg zu räumen. Jesus steht mit offenen Armen da. Wenn Jesus wiedergekommen ist, wird aber noch etwas anderes passieren, das wir erwarten dürfen. Hier steht, unser nichtiger Leib wird in einen verherrlichten Leib verwandelt. Und ich bin mir sicher, manche von uns erleben diese Nichtigkeit des Leibes wortwörtlich. Wir haben bestimmt auch in dieser Gemeinde Leute, die mit schweren Krankheiten zu leben haben und die vielleicht an ihrem Körper verzweifeln. Selbst wenn wir kerngesund sind, merken wir die Grenzen unseres Körpers und unseres Seins doch, finde ich, relativ schnell. Und dieser Leib wird verwandelt. Und zwar so, wie auch Jesus einen verwandelten Leib bekommen hat. Und in diesem neuen Körper dürfen wir Anteil haben an der Gestalt, an der Herrlichkeit von Jesus. Dieser Körper wird unvergänglich, herrlich und kräftig sein. Wir werden weiterhin einen Körper haben, aber die Qualität dieses Körpers wird radikal anders sein. Gott selbst spiegelt sich darin in seiner Herrlichkeit wider. Und der Text macht ziemlich deutlich, Gott hat die Macht, diese Verwandlung durchzuführen, weil er sich alle Dinge untertan machen kann. Es gibt nichts, was er nicht kann. Und deswegen dürfen wir uns darauf verlassen, dass er dieses Versprechen einhalten wird. Es ist wichtig zu wissen, dass der Text hier nicht den Anspruch hat, eine detaillierte Info darüber zu geben, wie genau das alles ablaufen wird, sondern es geht um die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Durch Jesus werden wir unsere himmlischen Bürgerrechte dann auch wahrnehmen und in Anspruch nehmen können. Wir werden bei Jesus sein. Paulus schreibt das auch schon in Kapitel 1 des Philipperbriefs zum Beispiel. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist auch ein bekannter Vers. Dass wir das Beste und Größte im Himmel sein, dass wir Jesus leiblich erleben können. Einen guten Herrscher zum Anfassen. Und seine ganze Schönheit wird da sein und für uns sichtbar sein. William MacDonald hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie wird es im Himmel sein? Und darin stellt er die folgende Frage. Könnte es sein, dass wir, wenn wir den Herrn sehen, uns fragen werden, warum wir ihn nicht mehr geliebt, ihm nicht besser gedient, nicht besser für ihn gelebt haben, als wir noch auf der Erde waren? Ich glaube, er wird Recht behalten. Umso wichtiger ist es, dass wir uns die Herrlichkeit Jesu und des Himmels jetzt schon vor Augen führen, weil das ändert etwas in unserem Hier und Jetzt. Ich freue mich auf diese Schönheit, diesen verherrlichten Leib. Ich freue mich darauf, Jesus in die Augen zu sehen und seine Herrlichkeit auf der einen Seite und seine unglaubliche Liebe auf der anderen Seite zu sehen. Und ich glaube, das schafft man ein paar Jahrzehnte als Fremder auf dieser Erde, oder? Das Recht darauf, dieses Bürgerrecht des Himmels, gehört nämlich jetzt schon uns. Ich komme zum Schluss. Gott stellt in diesem Abschnitt Anforderungen an uns, dass wir uns nicht auf die irdischen Dinge ausrichten sollten. Und diese Anforderungen, die können uns belasten. Aber er stellt eben auch in Aussicht, dass er das Leiden und die Gebrochenheit dieser Welt eines Tages beenden wird. Und diese Hoffnung, dass wir jetzt schon in das herrliche Reich Gottes gehören, kann uns Kraft geben, unser Leben hier anzupacken. Dieses Leben, das voll Unvollkommenheit und sogar Feindschaft gegen das Kreuz Jesu geprägt ist, hat nicht das letzte Wort. Und in Momenten, in denen mich dieses Leben überfordert, haben wir die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Und ich möchte diese Predigt schließen mit den letzten Worten der Bibel aus Offenbarung 22, weil diese Worte seufze ich manchmal, wenn diese Welt mich übermannen will, wenn ich merke, dass ich meine Sicherheiten wieder an den falschen Stellen gesucht habe. Und danach gebe ich dann auch direkt zurück an die Musiker. Ich spreche diese Worte aus Offenbarung 22. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.